10 Jahre Grenzöffnung Merkels. Höcke spricht von Volksverrat und fordert Remigration. Nach wirtschaftlicher Misere kommt Krieg und digitales Gefängnis. Und Covid-Impfpropaganda vor Oktoberfest. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Heute vor 10 Jahren öffnete die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel die Grenze und löste damit die größte Einwanderungswelle der deutschen Geschichte aus. Bis heute fordert die Entscheidung immer wieder Opfer. Zuletzt etwa die 16-jährige Liana. Zum Jahrestag von Merkels Grenzöffnung forderte die AfD in Thüringen auf einer Pressekonferenz eine Umkehr dieser Politik. Aus Erfurt berichtet auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Auf den Tag genau 10 Jahre nach der Grenzöffnung gibt sich Thüringens AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke angriffslustig gegenüber dem Establishment, aber in gewisser Weise auch gegenüber seiner eigenen Partei. Die Herrschaft des Unrechts, die anhält, seit dem Merkel-Staatsstreich, wie er es nannte, müsse rückabgewickelt werden. Dazu hat die AfD heute hier am Erfurter Landtag ein Programm vorgelegt, ein Programm, von dem sie aber selber sagt, es kann nur mit ihr als Regierungspartei umgesetzt werden. Demnach soll am Erfurter Flughafen ein Containerdorf entstehen und von dort die Remigration der Illegalen bzw. dann ja auch nicht mehr Asylberechtigten erfolgen. Die Thüringer AfD, so Höcke, habe die Probleme der Migration immer deutlich angesprochen, deutlicher, so sagte er es, als die Bundespartei. Schonungslos machte er deutlich, was die Massenmigration für Deutschland bedeutete. Das Land sei heute ein Angstraum für Frauen und Mädchen. Die Bundesrepublik befinde sich im Staatszerfall. Dennoch war auch zu merken, dass die politischen und juristischen Angriffe der vergangenen Monate an Höcke nicht spurlos vorbeigegangen sind. So betonte die AfD hier mehrfach, dass es keinesfalls um die Ausweisung deutscher Staatsbürger oder etwa um die Aberkennung der Staatsbürgerschaft ginge. Man wolle die Gesetze der Regierung respektieren und einhalten, jedenfalls so lange, wie man nicht eigene Mehrheiten hat, um neue Gesetze zu schaffen. Ein klarer Verweis auf das Kompakturteil, wo ja der ethnisch-kulturelle Volksbegriff und die Remigration, jedenfalls nach dem angeblichen Konzept von Martin Sellner, für verfassungswidrig und damit illegal erklärt wurde. Dennoch, was Björn Höcke hier heute sagte, ist ein klarer Kontrapunkt zur Migrationsfeier, die wir seit Tagen in den Systemmedien erleben, und zu einer heute wieder CDU-geführten Bundesregierung, die vielleicht nicht in Worten, aber doch in Taten an der Politik von 2015 festhält.
Angela Merkel verteidigt ihre damalige Entscheidung übrigens bis heute. Deutschland habe das meiste geschafft, sagte sie jüngst. Und auch die Systemmedien sehen die Grenzöffnung von 2015 fast durchweg positiv. Deutliche Kritik übt dagegen der Publizist Manfred Kleine-Hartlage. Er sieht den Beginn der Masseneinwanderung gleichzeitig als Anfang des Weges in die Diktatur.
Antwort auf Kritik ist heutzutage nicht mehr, wie können wir eine bessere Politik machen, sondern wie können wir die Kritiker drangsalieren. Also insofern war die Grenzöffnung von 2015 gleich in mehrerer Hinsicht ein Epochenbruch. Und künftige Historiker werden sagen, dass das der Punkt war, an dem die deutsche Demokratie begann, in den Totalitarismus zu kippen. Ich tendiere dazu, zu der Annahme, dass es so geplant war. Ich habe 2012 in meinem Blog darauf hingewiesen, dass es damals schon so eine Aufwallung gab, dass alle möglichen Politiker plötzlich gefordert haben, wir müssen Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen. Und ich habe damals geschrieben, man wird den Bürgerkrieg in Syrien benutzen, um Flüchtlingsströme nach Europa zu leiten. Ich war damals davon ausgegangen, dass es noch ein paar Monate bis dahin ist. Es wurden dann 3 Jahre, aber letztlich ist diese Vorhersage eingetroffen.
Seit der Grenzöffnung Angela Merkels haben sich Sexualstraftaten an Kindern durch Afghanen versiebenfacht. Das sorgt für heftige Kritik der AfD-Bundestagsabgeordneten Kerstin Prisch-Godda, die die brisanten Zahlen per parlamentarischer Anfrage aufgedeckt hat. Gegenüber auf 1 weist sie darauf hin, dass für den Kindesmissbrauch ein eigenes Wort existiere. Bacha-Bazi, wörtlich Spiel mit den Jungen. Das sei ein Teil der afghanischen Kultur, wörtlich sagte die Abgeordnete. Die seit 2015 ständig steigenden Morde, Massenvergewaltigungen, der Missbrauch von Kindern zeigen offensichtlich, dass die Regierung nicht gewillt ist, ihre eigene Bevölkerung zu schützen. Denn stattdessen würden einfach weitere Afghanen eingeflogen. Ein 33-jähriger Tschetschene wurde in Wien zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Der Mann, der seit 2015 in Österreich lebt, soll zwischen 2022 und seiner Festnahme im Juli des Vorjahres Millionenbeträge für die Terrororganisation Islamischer Staat gesammelt haben. Allein über einen Spendenkanal seien rund 62 Millionen Euro geflossen, so die Staatsanwaltschaft. Mit den Geldern wurden Kämpfer in Syrien und im Irak sowie deren Angehörige unterstützt und inhaftierte IS-Anhänger freigekauft. Brisant, laut Aussage des Angeklagten im Juli habe es sich bei den Spenden vornehmlich um humanitäre Hilfe gehandelt. Kritiker sprechen von der Gefahr migrantischer Parallelgesellschaften, die seit der Grenzöffnung 2015 enorm zugenommen hätten. Kaum ein anderes Ereignis wie die Migrationspolitik hat neben der Corona-Zeit das Vertrauen der Menschen in Politik und Medien so stark erschüttert. Alternative Medien klären schonungslos auf und werden dafür heftig angegriffen. Doch um Sie, verehrte Zuseher, auch künftig unabhängig informieren zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie mit, etwa über einen Einkauf im Auf1-Shop unter www.auf1.shop. Jeder Beitrag stärkt direkt die Arbeit unseres Senders. Am heutigen Donnerstag fand in Paris erneut ein Treffen von Unterstützerstaaten der Ukraine statt, der sogenannten Koalition der Willigen, wie etwa Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die Teilnehmer seien bereit, Frieden oder Waffenstillstand zu garantieren, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron bereits gestern im Vorfeld. Doch Bundeskanzler Friedrich Merz zweifelt an einer Friedensmission deutscher Soldaten in der Ukraine. Einigkeit herrscht vielmehr über die weitere Aufrüstung der Ukraine. Laut Merz solle die Luftverteidigung Selenskis um 20% verstärkt werden. Zugleich will der deutsche Kanzler die ukrainische Produktion von weitreichenden Waffensystemen weiter unterstützen. Laut Merz solle Kiew mit dem Material für 4 weitere Infanteriebrigaden ausgestattet werden. Konkrete Ergebnisse des Gipfels lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Aufgrund der wirtschaftlich schlechten Lage in vielen Ländern Europas wird die Finanzierung der Renten immer schwieriger. In Deutschland und Österreich funktioniert das nur durch zusätzliche Zahlungen aus dem Staatshaushalt. Das Rentensystem macht jeweils ein Viertel der jährlichen Staatsausgaben aus. In Frankreich ist die Lage noch dramatischer. Aufgrund der enormen Staatsverschuldung werden seit Jahren 44% der neu aufgenommenen Schulden nur für Pensionen verwendet. Der US-Wirtschaftsprognostiker Martin Armstrong fürchtet, dass die Lösung der miserablen finanziellen Lage nur ein Krieg sein könne. Damit werde vom Politversagen abgelenkt und die Wirtschaft wieder angekurbelt. Doch was danach kommen soll, weckt weitere Befürchtungen. Ein vollständig digitalisiertes Leben mit Überwachung, Zensur und dem jederzeitigen Ausschalten kritischer Stimmen. Ein digitales Gefängnis ganz im Sinne des Great Reset. Explodierende Inflation und Pensionserhöhung. Was sagen die Bürger in Österreich dazu? Ich habe mich im oberösterreichischen Steyr umgehört. Spüren Sie bei Ihren alltäglichen Einkäufen bereits die Teuerung?
Na sicher, wer spürt das nicht? Das Essen ist um etwas teurer geworden die letzten Jahre. die Aktionen sind teurer geworden, ist es leider so.
Natürlich spürt man die Teuerung schon. Also ich bin traurig darüber, dass Österreich so weit gekommen ist, dass man so schlecht liegen in der Rankingliste, das hat ja jemand verursacht.
Natürlich. Bei uns Pensionisten ist es besonders schlimm, denke ich. Wir haben ein Leben lang eingezahlt und jetzt ist die Rechnung da, leider.
Ja, sicher, das ist aber schon länger so.
In Österreich sollen jetzt auch die Pensionen gekürzt werden. Was halten Sie denn davon?
Ja, da halte ich nicht. Das macht mich besonders traurig, weil ich betroffen bin von der Kürzung der Pension. Ne? Ich habe keine schlechte Pension, ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich war keinen Tag arbeitslos und jetzt werden wir bestraft mit der Kürzung der Pension.
Ja, ich denke mal, höhere Pensionen kann man ruhig kürzen. Ich glaube, die leben nicht schlecht davon. Und bei denen, die, wo ich sage, Mindestpension, da gehört trotzdem die Inflation abgeglichen.
Ja, überhaupt nichts. Das betrifft uns alle zwar. Da kann man es noch weniger leisten. Jetzt geht es sich super dabei aus, aber wie es weitergeht, schauen wir mal, was rauskommt.
Ja, die Senioren sind eigentlich die Leute, die alles erarbeitet haben, auch für die Zukunft da sind, weil die jungen Leute wollen nicht mehr 40 Stunden arbeiten, wollen 30 Stunden arbeiten und weniger und haben natürlich dann weniger Geld.
Der Corona-Rebell und Friedenspianist Arne Schmidt wurde am gestrigen Mittwoch am Landgericht Berlin verhaftet. Direkt im Anschluss an seinen 11. Verhandlungstag. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Doch aus welchem Anlass wurde der Aktivist so ungewohnt plötzlich festgenommen? Das schildert der Prozessbeobachter und Freund des Angeklagten Björn Winter, besser bekannt als Musiker Björn Banane, gegenüber auf 1.
Arne Schmidt ist ein Friedenspianist, der spätestens seit 2020 immer mehr in den Fokus der Polizei gekommen ist. Am 21. April 2021 wurde er angeklagt wegen angeblichen Landfriedensbruches. Er hat sich dafür entschieden, sich selbst zu verteidigen und hat in der Berufungsverhandlung mit 12 Prozesstagen sage und schreibe die ganze Justiz im Atem und im Zaum gehalten. Jetzt kam ein neuer Strafvorwurf dazu, der daraufhin entstanden ist, weil man ihm die Namen der Schöffen nicht mitteilte. Er wollte diese Schöffen gern erkennungsdienstlich feststellen lassen, um seine Befangenheitsanträge zu schreiben und ist deswegen vor dem Gericht in eine Situation geraten, wo man sich eben darüber auseinandersetzte, ob der Schöffen kurz stehen bleiben muss, bis die Polizei eintritt. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass ein neuer Strafvorwurf ihm eröffnet wurde, nämlich die Nötigung, so wie ich annehme. Durch diese Nötigung und die längst bewiesene, nie stattgefundene Straftat des Landfriedensbruches, hat man den Eindruck, jetzt wird was konstruiert, um einen sehr erfolgreichen Nichtjuristen in der Prozessbeteiligung mundtot zu machen.
Die EU-Sanktionen gegen den kritischen Journalisten, den deutschen Staatsbürger Hüseyin Doğru, bleiben weiterhin in Kraft. Wie der Gründer des Videoportals Red Media am Mittwoch bekannt gab, lehnte der EU-Rat eine Revision der Strafmaßnahmen gegen ihn ab. Damit ist es Doğru nach wie vor untersagt, innerhalb der EU Einnahmen aus seiner journalistischen Tätigkeit zu erzielen. Sämtliche seiner Bankkonten sind weiterhin gesperrt. Begründet wird das mit finanziellen Verbindungen von Red Media nach Russland. Doch für die Existenz derartiger Finanzströme habe die EU laut Doğru, Zitat, keine, nicht einmal gefälschte Beweise vorgelegt. Weiter wird ihm vorgeworfen, im Nahostkonflikt Darstellungen der Terrormiliz Hamas verbreitet zu haben. Besonders kurios. Die EU wirft Doğru sogar vor, kritisch über die Sanktionen gegen ihn selbst berichtet zu haben. Doch er ist kein Einzelfall. Auch die Anwältin der ebenfalls sanktionierten Journalisten Alina Lipp und Thomas Röper berichtete kürzlich über das Fehlen von Beweisen in diesem Fall.
Und zwar steht dann hier in der Durchführungsverordnung Thomas Röper, ist ein deutscher Blogger. Soweit so richtig. Durch sein Netzwerk von Online-Kanälen unter der Bezeichnung Antispiegel verbreitet er systematisch Fehlinformationen über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und spricht der ukrainischen Regierung die Legitimation ab. Insbesondere im Hinblick auf die Manipulation der öffentlichen Meinung in Deutschland in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine. So, dann gibt es noch weitere Vorwürfe. Ob das jetzt hier stimmt, was man ihm vorwirft, das steht da nicht. Es ist nicht mit Beweisen untermauert, es sind keine Beweise angefügt, man bezieht sich nicht auf spezielle Artikel oder spezielle Aussagen, die er getroffen hat, sondern man zitiert einfach nur einen Blog, den er hat, ohne aber konkret zu sagen, was er eigentlich gesagt hat und was hier letztlich missfällt und was eben eine Fehlinformation sein soll.
Nach dem Amoklauf in Graz hat die österreichische Regierung heute eine umfassende Verschärfung des Waffenrechts vorgelegt. Laut dem Entwurf sollen Faustfeuerwaffen künftig erst ab 25 Jahren erworben werden dürfen. Gewehre der Kategorie C ab 21 Jahren. Für alle Typen soll künftig eine Waffenbesitzkarte verpflichtend werden. Dazu kommt eine vierwöchige Wartefrist beim Ersterwerb. Weiter sind verschärfte psychologische Tests beim Antrag und in der Folge alle 5 Jahre vorgesehen. Noch dazu soll das neue Gesetz rückwirkend gelten, also für alle in der Zwischenzeit angeschafften Waffen. Laut Angabe des Internationalen Schützenbunds gegenüber auf 1 handle es sich lediglich um einen Entwurf, der im Ausschussverfahren noch verändert werden könne. Doch einige Punkte seien nicht erfreulich. Hier wolle sich der Verband um eine Abschwächung bemühen. Waffenrechtsexperte Raoul Wagner kritisiert insbesondere die Altersgrenze von 25 Jahren als willkürlich und verweist auf Polizisten oder Soldaten, die schon ab 18 bis 21 Jahren Verantwortung für Waffen tragen. Die Grünen in der Opposition begrüßen den Entwurf, wollen aber noch strengere Regeln. Scharfe Kritik äußert FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Dahrmann gegenüber auf 1.
Ja, das heute vom Innenminister Kahner präsentierte neue Waffenrecht ist in Wahrheit ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte unserer Bürger. Eine Pauschalvorverurteilung, ein Generalverdacht gegenüber allen rechtschaffenen Bürgern in Österreich.
Im US-Staat Florida sollen alle Impfpflichten aufgehoben werden. Das kündigte Gesundheitsminister Joe Lepedo an. Die Entscheidung sei in enger Zusammenarbeit mit dem republikanischen Gouverneur Ron DeSantis erfolgt. Wörtlich sagte Gesundheitsminister Lepedo: Jede Impfpflicht sei Sklaverei. Regierungen hätten nicht das Recht dazu, aber sie seien damit erfolgreich gewesen. Zitat: Wer bin ich, dass ich Ihnen sagen kann, was Sie in Ihren Körper oder den Ihres Kindes tun sollen? Werden nun auch weitere Staaten dem Vorbild des republikanischen Floridas folgen? Ganz anders als in den USA geht es aktuell wieder in Deutschland zu. Pünktlich 2 Wochen vor dem Oktoberfest startet auch schon die Covid-Impfpropaganda. Die Münchner Zeitung TZ scheint gar eine eigene Wiesengrippe zu kennen. Wörtlich heißt es im Blatt: Die Wiesengrippe ist keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene Atemwegsinfektionen. Auch Grippe und Coronaviren kursieren in den Zelten. Und die sind bekannterweise nicht so harmlos. Weiter bewirbt das Blatt eine mehrtägige Impfaktion gegen Covid und Grippe. Organisiert vom Hersteller CSL Seqirus. Auch die gleichzeitige Verabreichung von Präparaten gegen Covid und Grippe sei, Zitat, kein Problem. Infektiologe Spinner empfiehlt die Spritzen sogar Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen, Jüngeren und gar nur Kontaktpersonen von älteren Personen. Im Vorfeld des Oktoberfests scheint die bekannte Covid-Propaganda wieder aufzuflammen. Und obwohl sämtliche der Behauptungen längst widerlegt sind, um ein einträgliches Geschäftsmodell dürfte es sich in jedem Fall handeln. Und wir kommen zum Interview des Tages mit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke. Von Anfang an kritisierte er die Grenzöffnung von Angela Merkel mit scharfen Worten. Heute, am 10. Jahrestag, zieht er im Interview mit auf 1 erneut eine ernüchternde Bilanz und erinnert an die vielen Opfer der Politik des Establishments.
Man hört ja, vor 10 Jahren, da gab es die Öffnung oder Nichtschließung, je nachdem, wie man es nennen will, der Grenze. Später dann den berühmt-berüchtigten Satz, wir schaffen das. Ich glaube, die empirischen Zahlen kennen wir, aber wenn wir es mal auf der politischen Ebene ausdrücken wollen, was haben diese 10 Jahre mit Deutschland gemacht?
Also zunächst einmal möchte ich auf die Schuld von Angela Merkel hinweisen. Ich habe das heute in der Pressekonferenz, die wir gerade absolviert haben, ja auch eingangs in den entsprechenden Zusammenhang gestellt. Friedrich Merz hat gestern Wladimir Putin als den größten Kriegsverbrecher unserer Zeiten bezeichnet. Analog dazu könnte man oder möchte ich, und das tue ich hiermit auch, Angela Merkel als die größte Volksverräterin der unserer Zeit bezeichnen. Ja, also diese Frau hat einen unermesslichen Schaden mit ihrer Entscheidung für Deutschland generiert, verursacht, in allen Bereichen, sowohl materiellen Schaden gigantischen Ausmaßes als auch immateriellen Schaden gigantischen Ausmaßes. Allein die vielen Vergewaltigten, die vielen Messergetöteten, die vielen Terroropfer, die unnötig gewesen sind, die ohne Not gestorben sind, gehen zumindest auf das Konto ihrer politischen Verantwortlichkeit, aber natürlich auch auf das Konto sämtlicher Kartellparteien und deren Vertreter, die in Regierungsämtern in Land und Bund sitzen und seit 10 Jahren diese Herrschaft des Unrechts einfach weiter exekutieren.
Jetzt haben Sie speziell auf Angela Merkel angesprochen, aber Angela Merkel, ja natürlich, sie hatte die Endverantwortung, die Gesamtverantwortung, aber sie ist natürlich nicht allein. Sie hat Leute um sich rum. Ein früherer Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow soll angeblich die Ankunft eines Flüchtlingszuges als den schönsten Tag in seinem Leben bezeichnet haben. Also wo ist sozusagen Merkels Verantwortung und wo ist die der gesamten politischen Klasse?
Ja, darauf wies ich ja eigentlich schon in meiner Antwort eben hin. Ich sehe das genauso. Wir dürfen jetzt Merkel nicht als einzigen Buhmann aufbauen, weil damit hat natürlich das Establishment auch die Möglichkeit, den Zorn, der ja in der Bevölkerung jeden Tag wächst, ob der Auswirkung dieser Politik, dann auch zu kanalisieren und von sich selbst wegzulenken. Und Bodo Ramelow ist sicherlich, was seinen zerstörerischen Willen und seine zerstörerische Politik angeht, nicht hinter Merkel anstehend. Jetzt konnte er als Ministerpräsident nicht den Schaden für Gesamtdeutschland verursachen, den Merkel verursachen konnte als Bundeskanzlerin. Aber es ist richtig, er hatte nur Deutschland auf dem Bahnsteig gestanden und hat gerufen, als die ersten hunderte junge Männer aus dem Morgenland ankamen, Inshallah, das ist der schönste Tag meines Lebens. Ja, das sind Menschen, die mit Deutschland nichts anfangen können. Das sind Menschen, die keinen Patriotismus haben, die aus welchen Gründen auch immer manchmal sogar Deutschland hassen. Ja, gerade in den Grünen, in der Grünen-Partei ist das ja weit verbreitet, dieses Gefühl, die Deutschland wirklich abschaffen wollen. Und das ist eine aktive Politik zur Abschaffung, zur Zerstörung Deutschlands. In meinen Augen ist das, was die Kartellparteien machen, egal in welcher Konstellation sie regieren, ein Mordkomplott am deutschen Volk. Nun kann man natürlich darauf verweisen, dass dieser Mordkomplott ja nicht nur am deutschen Volk exekutiert wird, sondern an allen europäischen Völkern jedenfalls langfristig so exekutiert werden wird, wenn die Europäer nicht langsam wach werden. Osteuropa ist die Situation noch ein bisschen besser, aber in Westeuropa haben wir die fatalen Auswirkungen einer irrationalen Migrationspolitik ja in demselben Maße wie in Deutschland auch. Und ja, es ist vielleicht jetzt wirklich die letzte Möglichkeit, die wir Deutschen, die wir Europäer haben, alles, was wir noch an Energie haben, alles, was wir noch an Kraft haben, wenig, viel ist es nicht mehr, weil wir leider auch, man muss es deutlich so sagen, durch Dekadenzprozesse gezeichnet sind, vielleicht doch nochmal uns aufzubäumen, noch einmal stark zu werden, noch einmal wahrzunehmen, was für eine großartige Kultur wir in den letzten Jahrtausenden als Europäer und als Deutsche aufgebaut haben und dass diese Kultur verteidigungswert und würdig ist. Ich hoffe, dass uns das Aufbäumen nochmal gelingt. Wir tun jedenfalls alles dafür.
Selbst haben mir die AfD mal als, ich hoffe, ich zitiere es richtig, letzte evolutionäre Chance im Grunde für die Rettung des Landes bezeichnet. Wenn wir uns ansehen, die Einbürgerungszahlen, ich glaube, Sie hatten die Zahl 300.000 im letzten Jahr genannt, auch die Geburtenzahlen von Menschen mit Migrationshintergrund. Wie viel Zeit bleibt uns denn überhaupt noch?
Es bleibt uns gar keine Zeit mehr. Es ist 5 Minuten nach 12. Die Zahlen, die ich kenne, belegen das. Wir haben in der Alterskohorte der Schülerschaft in Westdeutschland mittlerweile über 50% Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind natürlich nicht alles kulturfremde Menschen, die überhaupt also kaum Perspektive haben, wirklich integriert zu werden, sondern auch kulturnahe Ausländer, die ohne Probleme auch in unsere Gesellschaft sich einfinden können. Im Osten sind es etwa 15% mit Migrationshintergrund. Durch die demografische Krise des deutschen Volkes, die ja auch schon seit Jahrzehnten von der etablierten Politik einfach so zugelassen wird, ohne dass man Maßnahmen dagegen ergreift, in Kombination mit der Zuwanderung und dann noch mit der Abwanderung von mehreren hunderttausend deutschen Staatsbürgern jedes Jahr aus Deutschland, haben wir wirklich ein explosives bzw. ein tödliches Gemisch. In vielen Bereichen sind die Verhältnisse schon gekippt. Deswegen haben wir gar keine Zeit.
Ich würde gern tatsächlich noch mal auf meine Anfangsfrage zurückkommen. Sie haben sie im Grunde eben schon beantwortet, aber vielleicht, um es mal auf einer, will ich sagen, philosophischen, aber stärker politischen Ebene zu bringen. Sie sagten ja eben auch, Erfurt ist im Grunde heute keine deutsche Stadt mehr, sondern eine multikulturalisierte. Ich erlebe es in Berlin noch viel drastischer, als man es wahrscheinlich hier in Erfurt sieht. Wie weit können wir denn heute noch sozusagen von Deutschland sprechen, oder ist das jetzt, was, glaube ich, eine Grünen-Politikerin mal als das Land Bundesrepublik bezeichnet hat?
Ja, die Bundesrepublik ist mittlerweile in weiten Teilen, gerade in den städtischen Ballungsgebieten, eine bunte Republik. Das ist so, das ist ein Zustand, mit dem wir jetzt erstmal klarkommen müssen. Aber es ist vielleicht auch ein Zustand, an dem wir selbst nochmal uns ausrichten können, nochmal neu verorten können. Das ist eine Konfrontationssituation, die wir haben. Es geht um Sein oder Nichtsein. Und ich glaube, es ist, wie ich das vorhin schon ausgeführt habe, wirklich ein Kampf ums Überleben, den wir kämpfen müssen als Deutsche, als Europäer. Es geht um unsere Kultur und um die Frage, die Beantwortung der Frage, was bleibt von uns in wenigen Jahrzehnten noch übrig? Ja, Erfurt ist heute eine multikulturalisierte Stadt, zumindest im Zentrum, zumindest was das Stadtbild angeht. Es gibt natürlich auch noch Außenbezirke, die noch traditionell deutsch geprägt sind. Wir haben den ländlichen Raum, der noch stark deutsch geprägt ist. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt in diesen Wochen und Monaten durch das Land fahre, dass sich etwas tut. Nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, dass die Menschen, und die Deutschen sind leider so ein schlafmütziges, so gutmütiges Volk, ja, doch langsam merken, hier läuft etwas ganz gewaltig schief. Und nochmal, es gibt jetzt schon die Städte, in die man sich kaum noch reintraut. Es gibt diese Angsträume, die Alltagserfahrung ist es, Angst zu haben für junge Mädchen, für junge Frauen in Deutschland. Und das macht was mit den Menschen, das holt die Menschen auch leider, lernen durch Schmerzprinzip, aus ihren Komfortzonen raus und führt vielleicht dann nochmal zu diesem Aufbäumen. Vielleicht brauchen wir ja diese Konfrontation mit dem Fremden, das nicht zu uns passt und das auch nicht unsere Art zu leben ist, um uns nochmal auf uns selbst zu konzentrieren, nochmal selbst zu werden und vor allen Dingen als Deutsche den Prozess der Selbstbefreundung endlich einzuschlagen. Wir brauchen eine große Debatte darüber, was wir Deutschen sind und was wir Deutschen in Zukunft sein wollen. Und das bedeutet, wir müssen unsere Identität regenerieren. Wir müssen wieder deutsch werden.
Abschließend, eine Konfrontation, glaube ich, werden wir erleben oder leben wir auch schon mit den eigenen Eliten. Wir haben jetzt in den letzten Wochen erlebt, dass Begriffe wie ethnisch-kulturelles Volk im Grunde kriminalisiert werden, zuletzt in einer Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichtes. Wie stark wird diese Auseinandersetzung, wenn man quasi ja das Erwähnen eines deutschen Volkes für einen verfassungsfeindlichen Akt erklärt?
Ich weiß nicht, bis zu welchem Punkt das Establishment geht. Ich habe schon vor mehreren Monaten davor gewarnt, nach der Wahl Trumps schon davor gewarnt, dass sich das bunte Establishment, das woke Establishment in EU verpanzern könnte. Genau das passiert im Augenblick. Und das bedeutet natürlich, dass es für die Opposition sehr ungemütlich ist und noch viel ungemütlicher wird. Bis wohin sie gehen, das kann, glaube ich, niemand wirklich abschätzen. Aber wir wissen, dass die Macht die stärkste Droge ist, die die Menschheit kennt. Und wir wissen, dass Menschen, die in Gefahr sind, ihre Macht zu verlieren, irrational unterwegs sind. Und wenn sie die Hebel der Macht in der Hand haben und wenn sie über die Polizeigewalt verfügen und über das Oberkommando des Militärs, dann ist Schlimmes zu erwarten. Meine Befürchtung ist auch, dass man mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht eigentlich gar nicht vorhat, sich verteidigungsfähig zu machen, sondern vielleicht auch ganz bewusst eine Truppe zu rekrutieren, die dann auch gegen das eigene Volk eingesetzt werden kann. So schlimm, so ja, fast übel meint, müssen wir leider als realistische Politiker in Deutschland mittlerweile denken, aber trotzdem dürfen wir nicht aufgeben. Und aufgeben ist keine Option. Wir müssen das jetzt durchziehen. Friedlich, das ist ganz wichtig, sich nicht provozieren lassen. sich finden, Gemeinschaft gründen, immer wieder Gemeinschaft gründen, sich nicht vereinzeln lassen, solidarisch sein ist ganz, ganz wichtig für die Vorkämpfer, die jetzt ihren Kopf hinhalten. Ob das Menschen sind, die für Meinungsdelikte jahrelang hinter Kerkermauern verschwinden oder die Ärzte, die im Corona-Widerstand waren und im Gefängnis sitzen. Jeder YouTuber, der von Zensur und von Debanking betroffen ist, braucht unsere Solidarität. Das ist ein großer Appell, den ich vielleicht zum Schluss noch in den öffentlichen Raum stellen möchte. Seid solidarisch zu denen, die auf eurer Seite stehen. Seid als Opposition eine Einheit. Nur dann schaffen wir es.
Herzlichen Dank. Danke auch.
Der Musiker Finch Asozial wollte mit dem Lied »Wenn du dumm bist« vermeintlichen Rechtsextremismus kritisieren. Das nahm die patriotische Rappergruppe Neuer Deutscher Standard als Anlass, das Parodielied »Wenn du links bist« zu verfassen. Die Satirenummer wollte der Musiker mit wenig Humor nun verbieten lassen. Allerdings ohne Erfolg. Zumindest in der Musik ist Meinungsfreiheit scheinbar noch möglich. Auch ganz ohne die Zensur unliebsamer Konkurrenten. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.